Ich habe ein Thema, was ich in den Gemeinden hin und her predige, was ich glaube, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, dass Paulus und andere uns wünschen, dass wir immer mehr Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben haben? Wer von euch kann sich vorstellen, noch ein bisschen mehr Gnade, noch ein bisschen mehr Barmherzigkeit? Das würde schon ganz gut sein. Also wir haben jede Menge Gnade, wir haben Barmherzigkeit, aber ein bisschen mehr geht noch, ne? Oder? Halleluja. Jetzt ist das so eine Sache. Wenn wir uns mehr Gnade wünschen und wir könnten was dafür tun, dann ist es ja nicht mehr Gnade. Ihr müsst zu Hause mal unbedingt den Römerbrief im 11. Kapitel lesen, so um Vers 6 rum. Da steht das nochmal ganz deutlich. Wenn es Verdienst ist, dann ist es nicht mehr Gnade. So, also das ist ja wie so ein Widerspruch in sich selbst. Wenn wir uns dann mehr Gnade wünschen, was können wir dann machen? Wir könnten dann natürlich sagen, ja, Schicksal, wenn wir keine Gnade haben, dann kriegen wir halt keine Gnade. Aber das ist auch doof. Wir wissen doch, dass Gott sich wünscht. Die Bibel sagt doch, dass sich immer mehr Gnade und immer mehr Barmherzigkeit in eurem Leben manifestieren soll. So, wie kommen wir aus diesem Konflikt raus? Ich meine, manche Leute wissen ja nicht mal den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Wisst ihr den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Wer von euch hat schon mal was falsch gemacht, außer mir? Doch, tatsächlich. Halleluja. Dann predige ich ja zur richtigen Bande hier. Oh Mann, Mann, Mann. Also, wir hätten natürlich für alle unsere Schuld den Tod und Strafe verdient. Stimmt das? Und es ist Gottes Barmherzigkeit, dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient hätten. Und Gottes Gnade ist, dass wir etwas bekommen, was wir nie verdienen können. Wir bekommen etwas, was wir nie verdienen können. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie kannst du denn darüber predigen, dass mehr Gnade in unser Leben kommt, wenn du gar nichts dafür machen kannst? Und deshalb ist es so gut, Geschwister, ich empfehle das, lest die Bibel. Sag mal deinem Nachbarn, ich empfehle das, liest die Bibel. Das ist wichtig. Lohnt sich immer wieder, weil da steht tatsächlich drinne, dass man mit bestimmten Dingen Gnade erhöhen kann. Und ihr habt gesagt, ihr wollt mehr Gnade. Also seid jetzt richtig aufmerksam, habt was zu schreiben, notiert euch das, weil heute kann man richtig was lernen. Und Stefan, wenn du klug bist, dann diskutierst du das noch 3 Wochen in deinen Hauskreisen oder was ihr für Gruppen habt, bis das richtig sitzt. Weil das ist so gut. Das ist so, so gut. Jetzt wisst ihr vielleicht in der Bibel, die Zahl der Gnade ist 5. Das gibt ja verschiedene Zahlen, Symboliken 7 und für Gott und 6 für die Menschen und so fort. Es gibt ganz verschiedene, 70 für Leiterschaft und so fort. Und die Zahl der Gnade ist 5. Und deshalb habe ich 5 Punkte in der Schrift herausgearbeitet, was man tun kann oder was für eine Haltung man haben kann, was empfiehlt uns die Bibel, wie sich Gnade in unserem Leben vermehrt, erhöht. Seid ihr gespannt? Ja, das ist gut. Ihr müsst richtig aufmerken, das ist wichtig. Halleluja. Das erste habe ich gefunden in 1. Petrus 5. Ich lese euch mal aus Vers 5 und 6. Dort steht geschrieben, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er, ihr habt doch schon Bibel gelesen, guck mal. Halleluja. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Hier steht also klipp und klar, wie wir Gnade in unserem Leben erhöhen, vermehren, erfahren können. Dazu ist ein demütiges Herz nötig, Geschwister. Hier steht übrigens nicht geschrieben, das ist ganz wichtig, werdet gedemütigt. Das gab mal eine ganz merkwürdige Zeit in der Kirchengeschichte, wo das irgendwie in der Jüngerschaft mit drinne war, dass Menschen dachten, wenn sie andere Menschen demütigen, dass das zu ihrer Jüngerschaft beiträgt. Ich halte da gar nichts von. Weil ich habe festgestellt, wenn Menschen gedemütigt wurden, also das gab ja früher so richtig so Sätze, der Wille muss gebrochen werden und da wird mir ganz schlecht. Weil wozu hat Gott uns denn Willen gegeben? Unser Wille soll Gottes Willen angepasst werden, aber wir sollen nicht zerbrochen werden, Geschwister. Das ist so ein Blödsinn, ja. Und Menschen, die gedemütigt worden sind von anderen Menschen, da habe ich festgestellt, dass die oft in ihrem Herzen so eine große Verletzung haben. Das ist so wie bei den Kindern, weißt du, warte mal, wenn ich groß bin, dann kriegst du es aber wieder. Und dieser Zorn, diese Verletzung, diese Wut, die bringt nicht Demut hervor, sondern Stolz. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Deshalb glaube ich, wenn die Schrift sagt, demütigt euch, dann ist das wirklich so wörtlich gemeint. Das kannst nur du freiwillig selber entscheiden. Wenn du gedemütigt wirst, hat das nichts mit biblischer Demut zu tun. Weil das ist so, wie als wenn du Liebe kaufen willst. Das ist Quatsch, du kannst nicht Liebe kaufen. Das geht doch gar nicht. Liebe muss eine freiwillige Herzensentscheidung sein. Und deshalb, du kannst heute Morgen mit deinem Herrn abmachen, dass du sagst, Herr, schenk mir ein demütiges Herz. Ich möchte so sein wie Jesus, der war sanftmütig und demütig. Ich möchte ein Herz haben, was bereit ist, sich den Ältesten unterzuordnen. Das kann man nicht erzwingen. In dem Moment, wo das erzwungen wird, ist es kaputt. Und deshalb ist es so wichtig, dass natürlich in unserer Zeit, weißt du, mit diesen Star-Allüren und so fort, da ist das natürlich eine ziemlich durchgeknallte Botschaft, wenn wir Christen sagen, nein, ich krieg mehr Gnade in mein Leben, das möchte ich gerne, und deshalb demütige ich mich freiwillig. Ich entscheide mich dafür, weil ich habe so eine Sehnsucht nach der Gnade Gottes. Denkt dran, ihr habt am Anfang gesagt, ihr könnt alle noch ein bisschen Gnade verkraften. Ja? Das ist so wichtig, dass man eine Haltung hat, dass ich weiß, selig sind die geistig arm sind. Das heißt nicht, selig sind die Blöden, sondern das heißt, selig sind die, die wissen, ich habe nicht alles, sondern ich brauche noch mehr. Ein Ausdruck von Demut ist zum Beispiel Dankbarkeit. Geschwister, alles, was ihr habt, alles, was ihr seid, kommt daher, weil irgendjemand sich in euch investiert hat. Denkt doch mal, Gott hat euch Leben geschenkt. Eure Eltern haben euch erzogen oder eure Erzieher, eure Lehrer. Irgendjemand hat sich in dich rein investiert, sonst würdest du gar nicht hier leben. Sag mal eine Amen. Stimmt das etwa? Ja? So, also wenn du nur darüber nachdenkst, jemand hat dafür gesorgt, dass ich so weit gekommen bin, wie ich heute bin. Wenn das nicht Dankbarkeit auslöst. Natürlich ist nicht alles optimal gelaufen. Da waren ja auch Sachen, die, heute nennt man das suboptimal, die waren nicht so toll. Und dennoch, es hätte noch viel schlimmer werden können. Wir sagen ja im Plattdeutsch, hätte Haar noch viel leger waren können, ne? Sagen wir im Plattdeutsch. Das ist alles noch viel schlimmer werden können. Das, was du hast, hast du, weil Leute bereit waren zu geben. Danke. Und schon hast du in dieser Dankbarkeit, das ist ein Teil von Demut. Belehrbarkeit ist ein Teil von Demut. Ich ordne mich nicht den Älteren unter, weil die weiße Haare haben, sondern ich ordne mich denen unter, weil die etwas in ihrem Leben erlebt haben, wovon ich lernen kann. Was machst du, wenn ein Kind kommt und dieses Kind sagt dir eine Wahrheit? Kannst du sagen, was hast du mir denn zu sagen? Oder du kannst sagen, Moment mal, ich prüfe das mal, kommt aus dem Kindermund Wahrheit? Und dann ist es ein Zeichen von Demut, dass du sagst, selbst wenn es ein Kind ist, da ist Wahrheit drin. Ich bleib belehrbar. Versteht ihr? Das ist ein Zeichen von Demut. Übrigens, das Gegenteil, da gibt es eine Form von Demut, die ist in Gemeinden leider sehr verbreitet. Das ist völlig, völlig schräg. Ja, ich bin nichts und ich habe nichts und ich kann das nicht. Und Gott segnet immer die anderen, mich segnet er nicht. Und dann denke ich mir, meine Güte, ist das arrogant. Weil die Bibel sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und du sollst der einzige Mensch sein, den Gott nicht segnet. Das ist ja ziemlich stolz. Das stimmt nicht, jeder von euch ist gesegnet. Halle? Lässt Gott die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, oder? Ist das schon Segen? Ja, also, komm doch jetzt nicht mit so einem blöden Spruch und tu so demütig und sag, oh, ich bin nichts, ich hab nichts, ich kann nichts und alle werden immer gesegnet, nur ich werde nicht gesehen. Nee, so besonders bist du nicht. Halleluja. Übrigens, Stolz hat nichts damit zu tun, dass du denkst, dass du großartig bist. Das muss ich wiederholen. Stolz hat nichts damit zu tun, dass du denkst, dass du großartig bist. Weil jeder von euch ist großartig. Jeder von euch ist einzigartig. Über einer glaubt's, Halleluja. Geschwister, schon eure Fingerabdrücke sind doch einzigartig. Und wenn man die DNA eines Haares von euch analysiert, könnte man auf euch zurückschließen. Wenn das körperlich schon so ist, wie viel mehr ist eure Seele einzigartig und kostbar und euer Geist? Ihr seid ganz besonders. Jeder von euch ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Sagt doch mal Halleluja. Ja, ich glaube das. Ihr seid so kostbar, dass Jesus Christus gekommen ist, um für euch zu sterben. Oh, Glory, wenn jetzt nicht der Lobpreis gleich losgeht. Gleich steht ihr schon auf den Stühlen vor Freude. Sagt, wow, das ist ja so der Hammer hier. Hier komme ich jetzt öfter, hier kriege ich gute Nachricht. Halleluja. Was ist denn Stolz? Stolz ist, wenn du denkst, du bist wertvoller als die anderen. Das stimmt nicht. Wir sind alle wertvoll, wir sind alle großartig. Aber in dem Moment, wo du denkst, ich bin's einfach und gut, dass Gott mich hat, wie würde er sonst das Universum regieren, dann ist was schräg, da ist irgendwas malatet, ja, da ist irgendwas kaputt. So, das heißt, in Wirklichkeit brauchen wir einander. Ein stolzer Mensch denkt immer, ich brauche den anderen nicht. Aber ein demütiger Mensch begreift, Gott hat sich das ausgedacht mit dem Leib. Wir sind einander gesetzt. Seid ihr verheiratet? Habt ihr euch gegenseitig ausgesucht? Hast du ja gesagt zu ihr? Und ja, doch. Also ihr habt euch selbst gewählt, ne? Aber die meisten anderen hier habt ihr doch nicht gewählt, sondern ihr seid von Gott hierher gekommen. Das heißt, ihr sitzt hier nicht deshalb, weil ihr alle euch gegenseitig so toll findet, sondern Gott hat gesagt, das ist dein Leib. Hier komm mal hierher. Und dann merkst du plötzlich, oh, alles klar. Hier soll ich sein. So, ein Ehepaar, das wählt sich. Aber welche Teile zum Leib dazukommen, das wählt Gott. Halleluja. So, das heißt, irgendwie gibt es einen Grund, warum der andere da ist. Jetzt kannst du natürlich arrogant sein und sagen, ja, die Pfeife, die brauche ich nicht. Also allein, wie der schon sich mal kleidet, wie der mal riecht, was der immer sagt, so blöd. Das ist Stolz. Nein, wir brauchen jeden im Leib. Amen. Auch die Sonderlichen, brauchen wir die auch? Wofür sind die denn da? Na, damit du Geduld lernst. Ist doch alles, macht doch Sinn, das Ganze, ja? So, das heißt, in dem Moment, wo du denkst, ich brauche den anderen nicht, bist du rübergeschwappt in den Stolzbereich und die Gnade nimmt ab. Aber in dem, wo du sagst, ich verstehe den anderen nicht, ich würde auch nicht mit dem in Urlaub fahren, aber der gehört dazu. Ich bin nicht besser. Versteht ihr? Aber ich bin was Besonderes. Hallo? Merkt ihr? Da ist eine Spannung drin, wie die Welt das nicht kennt. Wir als Christen dürfen das wissen. Halleluja. Und deshalb ist das so nötig. Ist auch so richtig. Weißt du, da gibt's Menschen, die haben Schwierigkeiten, ihre Hände auszustrecken zum Papa. Aber ich finde das ganz normal. Ich sage, Papa, ich brauche dich. Papa, hey, ich kann noch ein bisschen mehr geistliche Gabe gebrauchen. Ich schaff das. Das verkrafte ich, Papa. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und manche haben dann, oh, die sind dann zu stolz, die Hände hochzuheben oder die Knie zu beugen. Das kriegen die gar nicht hin. Aber es ist eine gute Übung. Das ist eine gute Übung, wenn man die Hände hochhebt und sagt, Papa, ich brauche dich. Kriegt ihr das hin? Versuch mal, geht. Papa, ich brauche dich. Oh, Halleluja, mehr vom Herrn, mehr von Jesus. Kriegt ihr das denn auch hin, dass ihr einander anguckt als Geschwister und sagen, ich brauche dich? Kriegt ihr das auch hin? Hey, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht, will auch gar nicht ohne dich. Ich finde das so toll, ich war mal auf einem Führungskräftekongress, da hat ein ganz namhafter deutscher Unternehmer, richtig reicher Onkel, einen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig das ist für Unternehmer. Also waren 3.500 Politiker, Medienleute, Unternehmer, ein Saal voll mit Leuten. Und dann hält er den Vortrag und sagt, es ist total wichtig, dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Ich sage, wow, 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 als Unternehmer mit dem Nadelstreifen. Und am Ende seines Vortrags sagt er, ihr könnt ja gerne das mal machen, das ist so befreiend, sagt er, lass uns mal auf die Knie gehen und Gott sagen, wir brauchen ihn. Wow, da hast du aber gerne. Ich saß in der Reihe, ich konnte so die Reihen längs gucken, und da saßen ein paar und du konntest sehen, die kriegten das nicht hin. Die Katholiken haben es einfacher, die knien sich laufend hin. Aber wenn das nur eine Pflichtübung ist, hilft es ja auch nicht. Es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Ja, was im Herzen vorgeht, soll äußerlich sichtbar werden. Das ist der Punkt. Das ist ja auch mit der Taufe so. Ist ja nicht egal, ist ja egal, ob Dusche oder Wasser oder sonst was. Wichtig ist, dass die Herzenshaltung dahinter steckt. Ich auch gehorche dem, was Gott sagt. Und habe physikalischen Gehorsam, der geistlichen Segen freisetzt. Weil in meinem Herzen was gelaufen ist, ja? Das ist wichtig. Wer von euch kennt Denzel Washington? Ist euch ein Begriff? Guck mal ein paar. Gucken brutale Filme, oder? Also der macht brutale Filme, aber ich glaube, das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich mag den. Und vor allen Dingen ist er ein wiedergeborener Bruder. Das wissen die wenigsten. Ich war irgendwie in Facebook irgendwo unterwegs und sah, dass er eine Rede halten sollte, eine Abschlussfeier von Studenten. Und ich habe da gar keine Zeit für sowas jetzt mir da anzugucken. Aber mit seinem ersten Satz hatte er meine Aufmerksamkeit. Also er spricht davor ein paar hundert Studenten, die ihre Abschlussfeier haben. Und er als weltberühmter Schauspieler sagt, put God first. Also stell Gott an erste Stelle. Da hat er meine Aufmerksamkeit. Dann habe ich mir das angehört, was er gesagt hat. Und er erzählte auch davon, wie wichtig das ist, eben Gott anzuerkennen. Sich unter seine mächtige Hand zu demütigen. Zu ihm zu beten. Von ihm das zu erwarten, was gut ist. Dem Tag dem Herrn anzubefehlen. Und das am besten auf Knien. Und dann endete er seine Rede so, und ich wusste erst nicht, wo er hin wollte. Es war so süß. Er sagte, und wenn dir das schwerfällt, dann mach das doch einfach so. Abends, wenn du ins Bett gehst, schiebst du die Puschen einfach ein bisschen weiter unter das Bett. Und dann denke ich, hä? Naja, sagt er, ist doch ganz klar, wenn du dann morgens aufstehst, musst du doch schon auf die Knie gehen, um die Puschen wieder zu holen. Und wenn du dann sowieso schon auf den Knien bist, dann kannst du auch gleich auf den Knien zum Herrn beten und den Tag dem Herrn weihen. Ich fand das so süß. Ich fand das herrlich. Also, so kann man praktisch Demut üben, ja. Geschwister, es ist so nötig, dass wir uns innerlich entscheiden und sagen, ja, Herr, ich weiß, ich bin nicht der Nabel der Welt, aber du hast mich so besonders gemacht, denn Christus ist für mich gestorben. Ich bin etwas Besonderes und du hast mir einen Wert gegeben. Deshalb kann ich mir das leisten, demütig zu sein. Denn dem Demütigen gibst du Gnade. Seid ihr offen für zweitens? Da habe ich einen Vers gefunden in der Schrift, den fand ich richtig stark. Der steht, wo steht er denn? Hier steht er. Halleluja. In Epheser 4, Vers 29, haben wir im Zeugnis im Grunde genommen schon einen kleinen Hinweis bekommen. Dort steht geschrieben, kein schlechtes Wort soll aus euren Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Die Schwester hat zu Recht gesagt, Dekuje, Leben und Tod, ist das nicht unglaublich? Wir wissen von der Schrift her, dass Gott die ganze Welt in Existenz sprach. Und wir leben auch nicht von Würstchen und Hamburgern und was weiß ich, sondern wir leben von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. So, das heißt, wir wissen, Sprache hat eine unglaubliche Macht. Normalerweise, wenn jemand von Neuem geboren wird, wirst du das nach ein paar Wochen merken, weil seine Sprache sich verändert. Andersrum, wenn sich eine Sprache nicht verändert, denkst du, ho, hat er überhaupt geschnallt, um was geht? Weil Sprache ist schöpferisch. Und hier steht geschrieben, dass wir Sprache so benutzen sollen, dass es den Hörern Gnade bringe. Das heißt, man kann Gnade erhöhen, indem man Gnade spricht. Jetzt gibt es viele Leute, die hören den ganzen Tag nur Schrott. Dabei sagt Jesus in Markus 4, achte darauf, was du hörst. Denn mit dem Maß, wie du hörst, wird dir beigemessen werden. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag Fake News höre, also schlechte Nachrichten, falsche Nachrichten, die ganze Welt, Geschwister, ist voll mit Halbwahrheiten. Es ist widerlich, gerade in Corona-Zeiten, was da alles ist, ist fürchterlich. Und die Hälfte von dem ganzen Stress in Amerika ist nur wegen Fake News. Du weißt nicht mehr, was stimmt. Wenn du dir den Mist den ganzen Tag reintust, musst du dich ja nicht wundern, wenn das in dir irgendwas tut und du fängst auch an, Dinge zu sprechen, die nicht unbedingt wahr sind. Paulus sagt, wir sollen die Wahrheit reden in Liebe. Ich kann die Wahrheit nicht reden, wenn ich den ganzen Tag nur Schrott höre, kommt da auch Schrott raus. Manchmal kann ich abends nicht gut schlafen. Manche empfehlen ja Schafe zählen. Noch besser ist, mit dem Hirten zu quatschen. Am besten ist, wenn du ein Handy oder ein Kassettenrekorder, was du immer hast, irgendwie zu Hause neben deinem Bett hinstellst und lässt dir Bibel vorlesen. Ich empfehle das so dringend. Machst du es auch, ja? Das heißt, ich tue mir was Gutes rein, denn das Wort Gottes ist gut. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns Amen. So, das heißt, ich tue mir Wort Gottes rein, weil dann merke ich plötzlich im Alltag, wenn irgendwie mal was Schlechtes rauskommen will, plötzlich fällt mir was Gutes ein und ich sage das Gute. Meine Güte, was sind die? Geh doch mal zu Aldi an die Kasse, gerade jetzt in diesen Zeiten. Meistens sitzen da ja Frauen und du kannst an ihrem Gesicht schon sehen, die hat nicht den besten Tag. Und dann stehen die noch nörgeln rum und dann fängt da wieder eine Oma an, ihre Pfennige zu zählen und die kocht schon, der Rauch kommt raus und weißt du, und dann kommt noch so ein Kunde, Thorsten Wolf, vorbei und da blubbert die auch noch voll. Nein! Ich fange an nachzudenken, weil in der Schrift steht geschrieben, wenn es irgendwas Wohllautendes gibt, irgendeine Tugend, dem sollt ihr nachdenken. Manchmal fällt mir nichts ein, dann mache ich das so, wenn sie sagt 40,25 Euro, dann sage ich, kann ich runterhandeln auf 30. Bei Aldi ist das schlecht, aber however. Jedenfalls, sie fängt sofort an zu lachen und sagt, nee, das geht nur sonntags bei uns. Und schon, weißt du, und schon... Das ist jetzt blöd, ne? Aber du kannst einfach schon was tun. Du kannst einfach in den negativen Geblubber, hör die Merkel, was die da schon wieder macht. Und überhaupt, der Pastor ist ja sowieso an allem schuld. Und weißt du, kannst ja mitmachen. Aber damit erhöhst du nicht Gnade. Aber du kannst ein Kompliment überlegen. Hey, was siehst du heute nett aus? Oder schön, dass du da bist. Oder was du da letztens erzählt hast, das hat mir so gut getan. Kann man das? Geschwister, kann ich euch eine Hausaufgabe mitgeben? Bevor ihr nach Hause geht heute, sprecht ihr wenigstens ein Kompliment aus zu irgendjemandem hier. Ihr dürft mir ja auch ein Kompliment, wie schick ich bin und so. Könnt ihr alles machen. Aber bitte, versprecht mir das, ja. Ihr geht nicht aus dem Saal ohne einer Person, wenigstens, kann es auch mehr, wenigstens einer Person irgendwas Gutes zu sagen. Geschwister, das Gegenteil kennen wir. Das typische Beispiel. Wenn ein Vater seinem Sohn sagt, aus dir wird nie was. Ist das Gnade erhöhen? Bestimmt nicht. Was wird aus dem Sohn? Nie was. Oder? So, wir wissen das eigentlich. Und wir sind ständig dabei, oh, ich kann mir rein gar nichts mehr merken. Und es wird immer schlimmer und ich werde immer dümmer. Und meine Schmerzen werden immer schlimmer und und ich sag mal, nach deinem festen Glauben wird's geschehen, ja? Ich meine, ihr kennt das ja noch nicht, aber wenn man älter wird, ich meine, wir haben ja hier aus der Jugendstunde noch ein paar Überbleibsel und dann geht alles ein bisschen langsamer halt, ne? Muss man sich dran gewöhnen. Da braucht man auch Humor mit sich selber auch. Muss man auch mit sich selber ein bisschen barmherzig umgehen, sonst bist du den ganzen Tag am Schimpfen. Dann klappen manchmal Dinge nicht mehr so toll, ja? Und, dann kannst du negative Sachen über dir aussprechen und die bauen überhaupt nicht auf. Ich finde das schön, Apostelgeschichte 20, Vers 32, sagt Paulus, ich befehle euch Gott und der Kraft seiner Gnade an, die die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Die Gnade hat Kraft, aufzuerbauen. Und in dem Moment, wo ich anfange, aufzuerbauen, habe ich wieder mehr Gnade. So, das heißt, ihr könnt euch ja auch als Gemeinde entscheiden, ob ihr Nörgelhaufen sein wollt, Davon gibt es jede Menge. Würde euch von nichts unterscheiden, was sonst in der Welt läuft. Aber in der Welt läuft schlechte Nachricht als gute Nachricht. Nur wir sind von einer anderen Fakultät. Wir reden Evangelium. Wir reden gute Nachricht. Kann ich mal ein verstohlenes Halleluja hören hier, oder? Amen? So, das heißt, wir sind nicht von der Fakultät, die immer negativ labern. Wir tun uns gute Sachen rein. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wer gewinnt dann zum Schluss? Jesus. Hat das euch erbaut? Ja klar. Ist eigentlich selbstverständlich, ihr wisst das. Aber es baut euch auf. Was habe ich gesagt? Ich habe nur eine Wahrheit rausgehauen. Was in der Bibel steht. Halleluja. So, das heißt, ich hau das raus und in dem Moment werdet ihr erbaut. So, manchmal ist es auch komisch, weil manchmal kommen Propheten durch, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal einen einladet oder prophetisch drauf seid, und dann gibt es Leute in der Gemeinde, die sagen immer, der und der und der kriegt immer prophetische Worte, ich kriege nie ein prophetisches Wort. Dann sage ich, naja, das gibt so einen antisozialistischen Vers in der Bibel. Da steht geschrieben, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird noch genommen werden, was er hat. Also das klingt nicht sozialistisch. Und der ist auch fies, wenn du darüber nicht nachdenkst, was da bedeutet. Er bedeutet Folgendes. Wenn du das, was Gott schon investiert hat in dich, wenn du das nicht anwendest, verkümmert das. Alles, was Gott dir gibt, hat das Potenzial zu wachsen. Wenn du es nicht anwendest, verwittert das. So, das heißt, wenn du lange keine Prophetie bekommen hast, warum fängst du nicht an, über dir selbst zu weissagen? Hä? Was erzählst du da denn für Blödsinn? Naja, du kannst ja über dir weissagen, ich bin hässlich, ich bin klein, ich stink und ich werde immer kranker. Kannst du ja machen. Aber ich würde das nicht machen. Fang doch mal an, eine Verheißung Gottes auszusprechen, die Gott dir gesagt hat. Ich bin wunderschön, auf eine wunderschöne Weise gemacht, Schwestern, hört ihr das? Und meine Seele erkennt das wohl. Halleluja. So, da fängst du an, Wort Gottes über dir zu weissagen. Und du wirst schöner, auf jeden Fall. Und da gibt es andere Sachen. Vielleicht hast du ja schon mal eine Prophetie bekommen. Persönliches Wort von Gott an dich. Was machst du damit? Wenn du das nicht wertschätzt, hast du vergessen, ach ja, vor 20 Jahren hat mal einer gesagt, dann ist doch klar, dass du keine Prophetie kriegst. Aber fang mal an, das umzusetzen, was Gott schon über dir gesagt hat oder was die Schrift über dich sagt. Fang das mal an auszusprechen, erhöhe mal Gnade über deinem Leben und plötzlich kommt ein Prophet durch und plötzlich kriegst du deine Prophetie, auf die du schon 30 Jahre gewartet hast. Weil da ist fast ein Gesetz da drinne, dass wenn du mit dem, was du schon bekommen hast, richtig umgehst, erhöht sich die Gnade. Wenn du mit dem, was du bekommen hast, wenn du das sprichst, wenn du das glaubst in deinem Herzen, dann wird sich mehr daraus entwickeln. Das ist negativ genauso. Habt ihr den Punkt? Also das ist mir wichtig, dass ihr das stellt. Guck mal, wer von euch war schon mal schwach? Habt ihr euch schon mal schwach gefühlt? Die Bibel sagt, der Schwache sage, heißt das, ich darf nicht schwach sein? Das wäre Schwachsinn. Es heißt ja wörtlich, der Schwache darf das sagen. Das heißt in Deutsch, ich darf mich durchaus schwach fühlen. Aber, also es ist nicht so name it, claim it. Das ist kein Automatismus. Das hat was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Ich fühle mich wie ein Schluck Wasser in der Kurve, Herr. Oh, aber dein Wort sagt, es ist ja nicht meine Kraft, sondern ich bin stark in der Kraft deiner Stärke. Halleluja. Und schon geht die Sonne auf am Horizont. Plötzlich kommst du raus aus deiner Gefühlskurve und sagst, Mensch, da ist ja Hoffnung. Noch sitzt Jesus ja auf dem Thron. Ist ja noch nicht mal abgewählt. Amerikanischen Präsidenten kann das passieren, aber Jesus kann das nicht passieren. Selbst wenn er eine Wahl im Himmel hätte, 2/3 würden für ihn wählen. Halleluja. Aber im Himmel gibt's keine Wahl. Er sitzt auf dem Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sag doch mal einer, Halleluja. Oder nicht? Come on. So, das heißt, sei ehrlich. Wenn du dich schwach fühlst, sag, ich fühle mich schwach, aber das heißt noch lange nicht, dass ich schwach bin. Ich bin stark in der Macht seiner Stärke. Okay? So. Also es ist schon wichtig, was man so spricht. Halleluja. Seid ihr offen für drittens? Drittens habe ich in Römer 5, Vers 17 gefunden. Das ist für Deutsche ein sehr schwerer Punkt. Unsere tschechische Freundin weiß gar nicht, wovon wir reden. Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, die im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Geschwister, wie ich in der Einleitung schon kurz andeutete, du kannst für Gnade nichts tun. Du kannst es nur empfangen. Und das fällt Deutschen unglaublich schwer. Insbesondere religiösen Deutschen. Oh, mein Heiland. Ich weiß, dass ich jetzt ein paar Leute auf die Füße trete, aber das will ich. Das tut euch gut, wenn ein paar religiöse Geister verschwinden, tut's immer gut. Weil Religion bindet, die Nachfolge Jesu macht frei. Ja. Guck mal, es gibt Menschen, die sagen, Herr, ich habe mein Bestes gegeben, jetzt musst du mich erhören. Ich rede nicht von Heiligung, sondern ich rede von einer inneren Haltung, die meint, dass weil ich was gemacht habe, muss Gott mit mir so zufrieden sein, dass er deshalb meine Gebete erhört. Es gibt nur einen einzigen Punkt, in dem Gott mit dir zufrieden ist, nämlich dann, wenn du in Christus Jesus bist. Der Vater ist mit Jesus komplett zufrieden. Und wenn du in Christus bist, dann ist er mit dir zufrieden. Und wenn Gott dir sagt, du sollst wegen einer Heiligungsübung, meinetwegen mal fasten oder so, das ist okay. Aber wenn du denkst, du müsstest Gott irgendwie durch Fasten den Arm umdrehen, damit er dich liebt oder deine Gebete erhört, dann bist du auf einem religiösen Trip. Bitte sag nicht, Herr, bitte, kann ich nicht erstmal noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfangen kann? Du kannst es nur annehmen. Empfangen. Von ihm haben wir genommen Gnade um Gnade um Gnade, sagt der Apostel. Wer von euch ist von Neuem geboren? Wie kam das? Ach. Ja, und was hast du dafür getan? Du hast Ja gesagt, ne? Ja, genau. Jesus ist ans Kreuz gegangen, Jesus hat das alles gemacht, in die Totenreich gefahren, ist auferstanden, ja, hat einen Heiligen Geist geschickt. Ja, er war. Also er hat da die ganze Arbeit gehabt und du hast einfach nur gesagt, ich nehme das, ja? Du hast ihm geglaubt und ja, empfangen, einfach empfangen. Was ist das komisch, ja? Bei der Wiedergeburt kriegen die meisten Christen das hin, dass sie nichts gemacht haben, außer Ja zu sagen. Aber alles andere, Geistestaufe und was auch immer da noch ist, da meinen sie, die müssten irgendwelche Übungen machen und da steht doch, nein, du kannst es nur empfangen. Empfangen hat was damit zu tun, dass ich aufhöre, um mich selbst zu drehen und zu rödeln, würden wir im Plattdeutsch sagen. Du hörst damit mal auf und du verlagerst deine Fähigkeit zu vertrauen weg von dir hin auf Jesus. Er hat's getan. Er hat alles vollbracht. Was Jesus getan hat, ist allzumal genug. Und weil er das getan hat, kann nachher eine Menge passieren. Schau mal, ich rede jetzt hier nicht Faulheit dem Wort. Manche missverstehen das immer. Paulus hat zum Beispiel in 1. Korinther 15 ja gesagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und plötzlich wird er inne, stopp, Moment, das war ich gar nicht, das war die Gnade in mir. Also Paulus hat nichts gegen Arbeiten. Aber die Power zu arbeiten kommt aus der Gnade und nicht andersrum. Ich arbeite viel, damit ich Gnade kriege. Nee, sondern ich habe Gnade und deshalb kann ich was machen. Aber Gnade empfangen ist eine Übung, die mit Vertrauen zu tun hat und nicht mit deinen religiösen Anstrengungen. Ich komme da nachher nochmal drauf. Es ist so wichtig, Geschwister, dass ihr Gnade und Gerechtigkeit empfangt. Das ist ein geistliches Erlebnis. Das kannst du jetzt hier in diesem Moment machen. Du kannst jetzt in diesem Moment sagen, Herr, so wie ich mich mal bekehrt habe, indem ich sagte, okay, ich glaube dem Wort, ich vertraue dem, was du getan hast, ich nehme das an, ich empfange das und plötzlich wirkt sich das aus. Genauso kannst du andere Dinge im Glauben fassen und dann sind sie plötzlich deins. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern es geschieht durch Glauben. Es geschieht durch das, was der Heilige Geist in dir bezeugt. Also sag das doch mal zusammen. Ich empfange Überfluss an Gnade. Ich empfange Überfluss an Gnade. Viertens. Zum Beispiel in Römer 12, Geschwister, ist eine Aufzählung von verschiedenen Gnadengaben. Da steht was vom Dienen. Wer dient, soll dienen im Dienen. Wer gibt, soll geben in Einfalt. Wer ermahnt, soll Ermahnung tun, wer vorsteht, soll das mit Eifer tun, wer Barmherzigkeit übt, mit Freimütigkeit und so fort. Da stehen also ganz verschiedene Dinge, die wir tun sollen. Es ist so, wenn du mit den Gnadengaben, die Gott dir gegeben hat, anfängst zu wuchern, erhöht sich Gnade. Du sollst nicht operieren in Gnadengaben, die du nicht hast. Also wenn wir hier vorne Musiker haben, freuen wir uns alle und irgendwie kriegen gerade junge Leute plötzlich den Trichter, ja, ich müsste auch unbedingt auf die Bühne. Jetzt haben die eine Stimme wie ein Glasschneider und immer wenn die anfangen zu singen, fliegen die Scheiben raus. Das ist nicht ihre Gnadengabe. Aber jeder hat eine Gnadengabe. Jeder hat eine Gnadengabe. Was immer das sein mag. Es gibt Geistesgaben, es gibt Gaben des Herrn Jesus Christus, es gibt Gaben des Vaters, es gibt die natürliche Gnadengaben, was immer das ist. Und Geschwister, das ist eine wichtige Aufgabe auch eurer kleinen Gruppen oder wenn ihr euch trefft. Habt doch irgendwann mal den Mut, Klammer auf die Demut, Klammer zu fragen, was denkst du, was ist meine Gnadengabe? Das ist eine wichtige Frage. Und was immer dann kommt, wenn die anderen dann sagen, blub, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, dann hast du die in Gange gebracht, ist auch gut, dass die mal nachdenken. Und falls sie sagen, du hast die Gnadengabe des Kuchenbackens, weil immer wenn du den Kuchen backst, dann sind die Gäste so begeistert, dass sie sich reihenweise bekehren. Es muss nicht jeder auf der Bühne stehen. Aber was immer deine Gnadengabe ist, dein Job ist es herauszufinden, was ist es. Nicht das, was der andere hat. In Sauls Rüstung kannst du nicht kämpfen. Du musst deine Gnadengabe finden. Hallo? Deine Gnadengabe. Und wenn du anfängst, in deiner Gnadengabe zu dienen, habe ich ja schon gesagt, wenn du hast, wird dir noch mehr gegeben. Das heißt, ich glaube, Gott hat mir eine Gnadengabe gegeben, zu lehren. Und das Schöne ist, wenn ich lehre, werden die Zuhörer erbaut. So, und in dem Moment, wo du Amen sagst, was passiert dann mit meinem Herzelein? Aha! Das erhöht Gnade. Das heißt, ich operiere in dem, was Gott mir gnadenvollerweise gegeben hat. Ich gebe das raus. Da kommt Resonanz und die Resonanz segnet mich wieder. Dann kann ich noch mehr rausgeben. Gnade erhöhen. Ihr alle habt gesagt, ihr wollt mehr Gnade. Ihr könnt als Gemeinde mehr Gnade bekommen, wenn ihr anfangt, in den Gnadengaben zu wandeln, die Gott euch gegeben hat. Das klingt so logisch, aber manchmal kommen die Leute gar nicht darauf. Manchmal sagen sie, oh nein, wenn ich jetzt mit meiner Gnadengabe des Gesangs diene, dann denken die anderen, ich bin arrogant. Genau das Gegenteil kann der Fall sein. Wenn du nicht mit dem dienst, was Gott dir gegeben hat, dann bist du arrogant. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, Gnadengabe empfangen, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Sag mal eine Halleluja. Also noch eine Hausaufgabe, jetzt wird's richtig anstrengend. Seht zu, dass ihr in absehbarer Zeit, auf jeden Fall dieses Jahr noch, die Frage an Leute stellt, die ihr gut kennt und die geistlich drauf sind. Was denkst du, wo hat Gott mir eine Gnadengabe gegeben? Und dann bitte unterschätzt das nicht. Geschwister, wer von euch schätzt ein sauberes Klo? Spätestens, wenn du in der Welt unterwegs bist und du kommst zurück nach Deutschland, feierst du ein funktionierendes, sauberes. Amen. Glory. Ja. Wenn einer die Gnadengabe hat, ein Klo so auf Vordermann zu bringen, dass sich Gäste wohlfühlen, dann darf man die auch nicht unterschätzen. Du musst da keine Wertigkeit rein, ich putze doch nicht die Klo. Sondern wenn das eine, manche Leute sehen das nicht mal. Manche Leute, die haben überhaupt kein Empfinden für Harmonie, für Schönheit oder warum müssen hier Rosen stehen, wozu? Ist doch scheißegal, oder? Nee. Das bringt zum Ausdruck, hier möchte einer, dass ihr euch hier wohlfühlt. Denn das ist ja nicht euer Saal. Ihr könnt ihn ja nicht so dekorieren, wie ihr wollt. Aber du siehst hier kleine Sachen und dann fällt dir auf, irgendjemand tobt da seine Gnadengabe aus. Und jetzt kannst du sagen, gib mir nichts, das ist mir völlig wurscht. Oder du kannst einfach mal sagen, Moment mal, da ist ja Liebe drin. Da ist ja drin, man könnte auch sagen, ist mir alles viel zu anstrengend, das hierher zu schleppen. Oder du kannst sagen, nee, da hat Gott irgendjemand begnadet. Und in dem Moment, wo die Gnade ausgetobt und ausgelebt wird und du genießt das, erhöhst du Gnade. Du feierst die ganzen verschiedenen Gaben, die da sind. Ach, Geschwister. Ich war mal in einer Gemeinde, da hatte ich einen großen Stress. Und zwar hatte ich eine Einladung ins Gebetsfrühstück nach Jerusalem bekommen. Das war das erste Gebetsfrühstück überhaupt in der Knesset. Ich kriege eine Einladung, wow. Also das ist ja eine Ehre mit dem Minister, mit dem Präsidenten von Israel. Ah, und ich habe das erzählt. Und dann hat eine Schwester gesagt, boah, wenn du da hinfährst, ich bezahle dir das. Und jetzt konnte ich aus Termingründen nicht, weil gleichzeitig das Treffen in Berlin war, wo ich mich verpflichtet hatte, aber auch Gebetsfrühstück. Und wenn du Aufgaben hast, dann sage ich, okay, ich habe mich für die Aufgabe gemeldet, dann nehme ich das, was einfach nur fancy ist, lasse ich mal raus. Und ich habe gedacht, das war's, jetzt bin ich von der Liste runter, das wird nie wieder was. Ein Jahr später kriege ich die Einladung wieder zum Gebetsfrühstück. Und das war deshalb so interessant, weil das war genau das Jahr, wo Donald Trump die Botschaft nach Jerusalem verlegt hat. Das heißt, alle Amerikaner konnten sagen, was sie wollten, die waren trotzdem gefeiert. Und die Tochter von Billy Graham hat da gepredigt, das musst du überlegen, in der Knesset mit all den Juden, die da rumlaufen, die überhaupt nichts von Jesus halten und so fort. Also, und ich durfte dabei sein. Nun wisst ihr ja, Israel ist nicht ganz billig und du musst auch in dem Hotel übernachten, wo das stattfindet und das ist richtig teuer. Naja, und da habe ich gedacht, naja, kannst du alles buchen, geht in Ordnung. Denn ich habe ja jemanden, der gesagt hat, und ich bin geflogen, habe da richtig Geld investiert und dann kam da nichts. Da war Apple und dann stehe ich da und dann denke, Herr, jetzt bist du wieder dran. Ich weiß ja nicht, wie das Konto überziehen ist auch doof, ja. Und mach einen Dienst in der Gemeinde und sagt, der Pastor sagt, komm, wir gehen nach dem Gottesdienst essen zusammen. Ich sage, toll, manchmal esse ich ja auch, sieht man ja. Und gehen am Restaurant und dann kommt eine Schwester an den Tisch und sagt, wollte nur Hi sagen. Und danke für die Predigt, war eine gute Predigt, da war eine im Gottesdienst gewesen, die hat meine Predigt gehört und saß zufällig im selben Restaurant. Und dann sagt der Pastor dieser für mich fremden Frau, komm doch bitte mit an den Tisch. Und ich denke, was ist das denn für ein Dödel? Hätte ihm fast mit einem fünffachen Dienst ausgeholfen. Weil ich möchte mich doch mit dem Pastor unterhalten, so auf pastoraler Ebene, mal seelsorgerlich und so fort. Ne? Und dann holt er eine fremde Frau an den Tisch. Und dann fangen wir an und essen und so fort. Und ich bin so ein bisschen zurückhaltend. Da sagt der Pastor, sag mal, Thorsten, wovon lebst du eigentlich? Und ich so, was macht er denn jetzt vor der fremden Frau? Breite ich doch nicht aus, wovon ich lebe. Ja. Naja, irgendwie. Und dann merkte ich plötzlich, das hat er bewusst gemacht. Ja. Und nach einem bisschen hin und her und so sagt die Schwester, nee, der hat das anders gemeint, der Pastor. Ich sag, wie denn? Na, sagt sie, ich habe den Eindruck, du hast Gott um eine Summe gebeten. Was ist das für eine Summe? Ist das 2000 Euro? Gut, ich überweise dir das. Ich sage, wie bitte? Eine Frau, die ich eine halbe Stunde kenne, die hat mir das tatsächlich überwiesen, das war bezahlt. So ist Gott. Und als die dann wegging und ich mit dem Pastor noch ein paar Minuten alleine hatte, da sagt er zu mir, das ist ihre Gnadengabe. Das ist eine relativ junge Witwe. Ihr Mann war Beamter oder irgendwas, hoher Staatssekretär oder sonst was. Geld wie Heu. Und die gibt das nicht aus. Sie spart das Geld, bis Gott ihr zeigt, wo das hin soll. Boah, hat die mich gesegnet. Die hat aber Gnade über meinem Leben erhöht, das sage ich heute. Ich habe Gott gefeiert. Amen? Das ist doch Gnadengabe ausleben. Nicht jeder hat die Gnadengabe zu lehren, muss ja auch nicht. Nicht jeder hat die Gnadengabe, Musik zu machen oder Technik zu machen oder Klo zu putzen oder all die anderen wichtigen Aufgaben. Manche haben die Gnadengabe, Pudding zu vernichten. Ja, dann mach doch, leb doch deine Gnadengabe und vernichte Puddings. Also Essen meine ich. Aber gibt noch andere. Die Frage also bleibt hängen, ja? Ihr habt die Hausaufgabe, eure Freunde zu fragen, die euch ein bisschen kennen, die geistlich drauf sind, worin siehst du meine Gnadengabe? Und wenn die nicht antworten können, sollte dich das ins Gebet treiben. Vielleicht investierst du dich zu wenig oder vielleicht öffnest du dich zu wenig. Oder du kannst sagen, komm, lass uns miteinander beten, bis das rausfindet. Denn wenn jeder von euch in seiner Gnadengabe wuchert, funktioniert, einbringt, erhöht sich hier Gnade. Seid ihr mit mir? Und ihr wollt alle noch ein bisschen mehr Gnade. Amen. Come on. Sind wir noch beim Thema? Halleluja. Fünftens, jetzt wird's schwer. Da steht doch tatsächlich in Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Geschwister, das empfehle ich euch nicht, wie ihr euch denken könnt bei dem Thema. Jetzt müsst ihr aber bitte aufpassen. Paulus redet in dem Brief vorher, es geht nicht darum, dass irgendjemand gesündigt hat. Es hat ziemlich wenig mit Benehmen zu tun. Es hat ziemlich viel mit Theologie zu tun. Mit Glaubensgrundsätzen. Mit dem, wo du schwerpunktmäßig dein Herz hast. Auch der Gnade fallen, Geschwister, hat vielleicht nicht mal was damit zu tun, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Bisschen steil, aber einfach nur, um das krass zu machen. Aus der Gnade fallen heißt, dass man sich was wegschneidet, was einem eigentlich auf dieser Welt, in diesem Teil der Welt schon zusteht. Das ist aus der Gnade fallen. Ich möchte gerne alle Gnade bekommen, die ich nur kriegen kann. Ich hoffe, ihr seid da auch mit mir. Was ist da passiert? Also Paulus ist nach die Galatern Gemeinden gefahren, hat das Evangelium verkündigt, die haben das angenommen, die waren total fröhlich und begeistert. Und dann kamen ein paar jüdische Lehrer vorbei und erzählten denen, wenn sie richtig gerettet werden wollen, müssen sie noch Beschneidung machen. Also eine religiöse Handlung vollziehen. Nun denke ich, dass ihr alle jetzt nicht unbedingt Beschneidungsfragen habt. Das ist jetzt hier nicht unser Thema. Aber ich nehme mal die Beschneidung für alle zusätzlichen religiösen Übungen zu dem, was Christus für uns getan hat. Du musst aber noch dies, damit du gerettet wirst. Nee. Weil ich gerettet bin, tue ich Sachen. Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und eigentlich müsste der Gegensatz dann heißen, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden. Steht aber nicht. Da steht nur, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, du siehst ganz klar, dass aus dem Glauben die Tat kommt. Weil ich glaube, lasse ich mich taufen. Die Taufe nützt mir nichts, wenn ich nicht glaube. Das gibt religiöse Gruppen, die sagen, du müsstest Kerzen anstecken oder was weiß ich. Manche sagen, du musst nach Rom pilgern oder weiß der Geier, Himalaya hochklettern, nach Mekka oder weiß der Geier. Egal, was deine religiöse Übung ist, das kann es nicht sein. Paulus schreibt das im dritten Kapitel so krass, er sagt, oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Das ist okkult, verhext heißt das wörtlich. Da heißt es, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Als ich gläubig wurde, Geschwister, hat man mir eine völlig andere Sichtweise darauf gegeben, was es heißt, im Fleisch zu sein. Das bedeutete damals im Fleisch sein, ich war aus der Hippie-Bewegung gekommen, ich hatte Haare bis hier, in jeder Tasche Haschisch zum Naschen und ich kam in die Gemeinde und dann hieß es, schneide erstmal die Haare ab. Damals war das im Fleisch sein, wenn man ins Kino ging oder wenn die Schwestern keine Genickschussbremse hatten hier, diesen Halleluja-Knoten, das war im Fleisch, oder eine Hose anhaben. Das war im Fleisch. Hier steht genau das Gegenteil. Du bist im Fleisch, wenn du denkst, dass das Gesetzeshalten die Hand Gottes bewegt. Das stimmt nicht. Die Hand Gottes wird durch seine Verheißung bewegt, den wir glauben. So, das heißt, wie kann man rausfinden, ob man eine religiöse Tendenz hat, wie ich es im dritten Punkt schon sagte. Woran könnte man das merken? Weil ich glaube, wenn man das jetzt so sagt, so krass, wie ich es jetzt tue, will ja keiner durch Beschneidung, Gesetzeshalten und so fort gerettet werden. Nein, das lehnen wir ja klar. Wir leben in der Gnade, logisch. Aber mein Herz kann mich doch betrügen. Das kenne ich doch. Ich weiß doch, dass ich allzumal des Ruhmes mangel. Da könnte noch mehr sein. Ne? So, wie kann ich rausfinden? Und Geschwister, das ist eine Frage, die finde ich sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen und für mein Herz auch. Du unverständiger Thorsten, wer hat dich verzaubert, dass du denkst, durch richtiges Verhalten würdest du mehr Gnade bekommen? Nee, es ist andersrum. Durch richtigen Glauben bekommst du mehr Gnade und dann verhältst du dich richtig. So, das heißt, die Frage, die wir uns stellen könnten, um herauszufinden, ob wir eine religiöse Tendenz haben oder nicht, ist, achte doch mal darauf. Wirklich, das kannst du nur ganz alleine in einer ehrlichen, stillen Gnadenstunde vor dem Herrn tun. Frag dich mal selbst, wie viel Prozent achtest du darauf, was du tust, dein Benehmen, dein Verhalten, was andere von dir denken. Wie stehst du da? Oder im Gegensatz dazu, wie viel Prozent achtest du darauf, was du glaubst von Gottes Wort? Was du glaubst von der Verkündigung des Wortes? Was du glaubst von den Verheißungen? Was du glaubst von dem, was du hörst, was du hoffst? Welche Träume hast du? Welche Visionen hast du? Willst du immer noch, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht? Und wenn das dein Herz bewegt, oh, das bewegt mich ja, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt, davon träume ich. Ich möchte mehr Gnade. Das ist eine Schächergnade, wenn eine Krebskranke noch sich taufen lässt, bevor sie nach Hause geholt wird. Das ist großartig. Aber es ist auch großartig, wenn wir Zeugnisse haben, dass solche Menschen noch 2-3 Jahre draufkriegen durch Heilung. Also wir stehen mit Kranken, keine Frage. Also wir sind nicht unbarmherzig, logisch. Aber ich möchte noch ein paar mehr Heilungen. Ich weiß, dass auch Leute, die von den Toten auferweckt sind, Lazarus ist ja nachher auch noch gestorben, ja. Also, das ist ja nicht der Punkt. Wir wissen ja um das ewige Leben. Dieses Leben ist für uns zeitlich begrenzt. Das wissen wir. Selbst wenn wir geheilt werden, dauert das nicht ewig. Aber es ist ein Zeugnis von dem anbrechenden Reich Gottes. Richtig? Und ich bin nicht hinter der Heilung her, nur damit die Kranken nicht mehr Schmerzen haben. Ich bin hinter der Heilung her, damit Jesus verherrlicht wird. So beschäftige ich mich in meinen Gedanken damit und das packt mich unter Stress, dann bin ich, glaube ich, auf dem falschen Weg. Aber wenn ich mich damit beschäftige, Herr, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie haben die Apostel das gemacht? Gibt es irgendeinen Hinweis in der Schrift? Gibt es irgendeine Verheißung? Dem denket nach. Darüber meditiere ich, darüber bete ich, darüber so. Ich bin barmherzig mit den Kranken, keine Frage. Das darf man nicht auseinanderholen. Wir wissen doch, dass wir irgendwann nach Hause dürfen. Halleluja, oder? So, die Wertigkeit. Es geht also bei der Heilung nicht nur darum, dass der Kranke keine Schmerzen mehr hat oder dass ich eine Heilung erlebe. Es geht darum, dass Jesus geehrt wird. Denn in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Ich hoffe, ich kann das rüberbringen. Die Frage ist also, was bewegt dein Herz? Ist dein Herz offen über übernatürliche, weil alles, was Gott tut, ist für uns übernatürlich. Über Gott nachzudenken, über seine Dimension nachzudenken, bewegt das dein Herz? Wie bekommt Jesus die Ehre? Wie kann ich Christus mehr glauben? Wie wird mein Vertrauen zu ihm größer? Wovon träume ich? Welches Wort Gottes durchkaue ich gerade in meinem Herzen? Oder achtest du mehr darauf, was die anderen von dir denken? Wie du dich benimmst, deine Performance, würden wir im Englisch sagen. Bist du religiös gut drauf? Sitzt deine Mitra ganz gut? Ich meine, verstehst du, wenn du gläubig bist, wirst du darauf achten, dass du nicht rumrennst wie der letzte Straßenköter. Aber das ist, weil du glaubst. Seid ihr mit mir? So, das heißt also, pass auf, dass du nicht aus der Gnade fällst, sondern feier die Gnade. Bade in der Gnade. Und dann wirst du merken, dass plötzlich Energien freigesetzt werden, die dich mehr arbeiten lassen als alle anderen, mit einem ganz großen Vorteil. Du brennst nie aus. Wieder so eine unbequeme Wahrheit. Ich bin schon ein paar Mal langgeschlittert, weil ich bin in meinem Anfang Glaubensleben in eine Gesetzlichkeit reingekommen, die habe ich gar nicht entdeckt. Das ist das Dumme an Gesetzlichkeit, du merkst es erst nicht. Und dann war ich so ganz knapp an Burnout vorbei. Zum Glück hat Gott Gnade gegeben, Halleluja. Und irgendwann habe ich gemerkt, was für einen schrecklichen Trip ich da habe. Weil es kann eigentlich gar nicht angehen. Wenn du aus Gnade lebst, kannst du nicht Burnout haben. Ich bitte wieder, mit jedem, der das erlebt, Burnout, bin ich mit. Also mein Herz ist mit ihm, weil ich kenne die Falle. Ich will das überhaupt nicht richten. Es ist nicht das zu beurteilen, es ist das zu umgeben mit mehr Gnade, damit man rauskommt aus dieser Gesetzlichkeit, dass man rauskommt, aus Gnade zu fallen. Weil eigentlich steht geschrieben, seine Gnade ist jeden Morgen, habt ihr auch schon mal gelesen. Ich habe es gesungen hier eben, komm und lobe den Herrn. Aber wenn du das nicht fassen kannst, haben wir eine Neigung, religiös zu rödeln. Nein. Je mehr du dahin kommst, desto schneller dreht sich das Rad. Und dann kommt Burnout. Wir sind ja am Glauben gescheitert. Das ist, Mensch, ist das schade. Anstatt ehrlich zu bleiben und zu sagen, Herr, was ich bin, bin ich durch deine Gnade. Und das ist so entspannend, Geschwister. Weißt du, wenn wir da draußen den Wolfsburgern erzählen, kommen in die Gemeinde, dann sagen sie, was? Nö, ich habe schon genug Probleme. Nicht auch noch in die Gemeinde. Das liegt daran, weil wir Christen halt zu wenig die Gnade attraktiv machen für sie. Wenn wir quasi die charismatische Version des Problems sind, warum sollten die kommen? Aber wenn die an uns sehen, dass wir Menschen sind, mit Fehlern, mit Baustellen, mit allem drum und dran, aber wir haben eine durchtragende Kraft, das ist die Gnade. Wir verlassen uns auf Gott, der das gute Werk in euch begonnen hat. Sag's nochmal, das war so gut. Der das gute... Halleluja, oder? Und was hast du denn, Mensch, was du nicht empfangen hast? Ich sagte schon, von ihm nehmen wir Gnade um Gnade. Und das ist nicht billig, Geschwister, das ist nicht billig. Es ist sehr, sehr kostbar, weil es hat Jesus alles gekostet. Ein paar junge Leute singen, warum feiern wir nicht? Kennt ihr den Song? Warum feiern wir nicht? Ja. Ey, warum feiern wir das nicht? Weil irgendjemand hat uns erzählt, wir müssen uns noch beschneiden lassen. Ach, du dicke Eiche. Gut, Geschwister, ich komme zum Schluss. Ich möchte gerne, dass ihr diese 5 Punkte miteinander besprecht. Bei jeder Gelegenheit, wo ihr euch trefft oder Hauskreisen oder was auch immer. Sprecht über die Wahrheit der Demut. Jemand anderen zu demütigen ist nicht dein Job. Aber du selbst kannst dich entscheiden, dass du demütig sein möchtest. Entscheide dich selbst dafür. Sprech darüber mit anderen und sag, wie hast du das gemacht? Wie kann man da weiterkommen? Zweitens, fangt an, Worte der Gnade zu sprechen. Schenkt Komplimente, macht Auferbauungen. Redet die Wahrheit in Liebe. Sprecht Gnade. Drittens, empfangt diese Gnade im Glauben, immer wieder. Empfangen, empfangen, empfangen. Einfach üben, zu glauben, dass Gott alle gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater. Also, viertens, wirke in den gegebenen Gnadengaben. Hab eine dienende Haltung. Mach das nicht, um dich wichtig zu tun, um über andere überlegen zu sein, sondern nimm das und fördere andere damit. Passt ja mit der Demut auch gut zusammen. Und fünftens, ich habe jetzt das mal so genannt, lebt aus dem neuen Bund. Lebt in Gnade, wandelt in Gnade. Amen.